Guten Tag, wir hatten eine Taufe und wir hatten eine Übung und einer unserer Leute, der sich taufen ließ, wurde ohnmächtig. Den ganzen Tag in der Kälte, ja, er ist sicher müde. Diesen Notruf setzt ein belgischer Student am Abend des 5. Dezember um 20.57 Uhr im Jahr 2018 ab und daraufhin wird ihm geraten, seinem Freund einfach einmal die Füße hochzulegen. Das Problem bei der ganzen Sache ist allerdings, dass der Anrufer nur eine sehr mangelhafte Schilderung des Zustandes seines Freundes abgibt und die Dame der Notrufzentrale daher überhaupt nicht ahnen kann, was da am anderen Ende der Leitung eigentlich vor sich geht. Sie hat also keine Ahnung, dass es sich bei dieser genannten Taufe um ein Aufnahmeritual einer Studentenverbindung handelt und erst recht hat sie keine Ahnung, dass ein junger Mann dieses Ritual nicht überleben wird.
Okay, verrückt. Als ich den Titel von deiner Folge gehört habe, das Ritual, habe ich sofort an eine Opfergabe oder an eine Teufelsaustreibung oder ähnliches gedacht. Ja. Aber an eine Studentenverbindung habe ich beim besten Willen überhaupt nicht gedacht.
Ja, das dachte ich mir, deswegen habe ich dir auch nur den Titel verraten.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eyes in the Dark.
Wir zwei erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und ich kann schon mal verraten, in der heutigen Folge gehen wir in ein Land, in dem wir vorher noch nicht gewesen sind.
Wir gehen nach Belgien, richtig?
Ganz genau, ja.
Ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Und ich freue mich schon richtig auf die Folge. Bei unserer Recherche konzentrieren Laura und ich uns meist auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Überwachungsvideos an oder eben Videos der Prozesse. Und im besten Fall suchen wir uns ein dazugehöriges Buch. Und all die Informationen, die wir daraus gesammelt haben, packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und die dazugehörigen Bilder zu den jeweiligen Fällen, die findet ihr dann auf unserem Instagram-Account eyesinthedark.podcast. Wir haben das der aus unserem Namen herausgenommen, weil es einfach viel zu lang war. Und für alle, die schon am Folgen sind und sich wundern, warum wir da mit den Bildern nicht auf dem aktuellen Stand sind, wir sind dabei. Wir sind guter Dinge, dass es bis Ende der Woche auf dem neuesten Stand ist und dann werden wir die Beiträge immer passend zu dem Release der neuen Folge auch veröffentlichen. Yes.
Auch diesmal findet ihr die Triggerwarnungen zur Folge in den Shownotes und auch diesmal rate ich euch, da auf jeden Fall einen Blick reinzuwerfen. Und Sarah, was kommt dir denn bei dem Thema Studentenverbindungen so als erstes in den Sinn?
Kann ich dazu was Privates erzählen?
Ja, immer.
Als ich damals in Heidelberg studiert habe, da war ich ja öfter mal auch in der Altstadt unterwegs, in der unteren Straße. Und da habe ich damals einen kennengelernt, der in einer Verbindung war. Und ich hatte mit den ganzen Verbindungsmenschen aus unserer Uni eigentlich gar nichts zu tun. Und ich bin auch ehrlich, ich habe mich mit dem Thema Verbindungen irgendwie niemals groß beschäftigt. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass der besagte Mann mich dann damals gefragt hat, ob ich denn nicht mit auf ein Gläschen Sekt in das Verbindungshaus kommen will. Und dass da eigentlich keine Frauen hin dürfen, aber dass ich mit dürfte. Spoiler, ich bin nicht mitgegangen. Aber das ist der einzige Moment, in dem ich jemals irgendetwas mit einer Verbindung zu tun hatte.
Ja, also ich bin damit auch noch nie in Berührung gekommen. Also ich habe ja auch nicht studiert, muss man dazu sagen. Ja. Ich habe davon auch überhaupt keine Ahnung gehabt. Also man hört das ja von den USA ziemlich viel.
Ja.
Und was ich davon immer gehört habe, war auch immer sehr negativ, muss ich sagen.
Mm.
Und wir werden heute im Laufe der Folge auch darüber sprechen, was Verbindungen im Allgemeinen ausmacht.
Ja.
Und über das ein oder andere Ereignis natürlich auch sprechen.
Ja, ich glaube, solche Verbindungen haben ganz oft eine ganz eigene Dynamik.
Total.
Die man gar nicht verstehen kann, wenn man da irgendwie nicht so mit drin ist.
Ja.
Aber wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, ich hatte einen bei mir im Kurs, an den habe ich eben nicht gedacht, weil der tatsächlich irgendwie nur das erste halbe Jahr da war. Und dann hat den nie wieder jemand gesehen. Und der hatte damals auch eine Narbe an der Stirn vom Fechten. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar auch irgendwie ein Aufnahmeritual oder ähnliches war.
Ich glaube, das gibt's häufiger, so als zum Fechten, ja.
Ja, also irgendwie sowas habe ich da auch im Kopf. Aber der hatte auf jeden Fall auf der Stirn eine ganz schön schlimme Narbe.
Leute, habt ihr Bock, uns dieses Jahr live zu sehen?
Laura, ist das eine ernst gemeinte Frage? Ich hoffe ja, dass jeder, der diese Frage gerade hört, mit einem ganz eindeutigen Ja antwortet.
Ja, das hoffe ich natürlich auch. Und wenn die Antwort Ja lautet, dann müsst ihr jetzt ganz genau zuhören, denn wir sind wieder beim Here and Now Podcast Festival in Köln dabei. Und zwar ist unser Auftritt am 10. August um 18 Uhr.
Und als wäre das nicht schon Grund genug, nach Köln zu kommen, um uns zu sehen, sind da tatsächlich auch noch ein paar andere ziemlich coole Podcasts vor Ort. Unter anderem nämlich auch True Love von Lynn und Leo, die den Podcast Mord auf Ex machen, aber auch Hazel Thomas Hörerlebnis.
Ihr merkt also, ihr habt an diesem Wochenende Lieblings-Podcast-Overload. Und ihr könnt euch nicht nur coole Podcasts anhören, sondern dort gibt es dann auch noch Snacks und Getränke. Ihr könnt euch dann ja schön ein Aperolchen zum Beispiel holen oder eine Portion Pommes und eurem Podcast lauschen und dann natürlich auch noch mit uns quatschen.
Daraus wird aber nur etwas, wenn ihr jetzt schnell seid. Tickets für unsere Show innerhalb des Here and Now Podcast Festivals gibt's jetzt auf hereandnowfestival.de.
Dazu müsst ihr aber wissen, dass das Ticketing für jede Show separat läuft. Das heißt, Zugang zum Festival erhaltet ihr mit jedem Ticket, aber wenn ihr beispielsweise zwei Podcasts hören bzw. dann ja auch sehen möchtet, benötigt ihr zwei Tickets, also ihr braucht pro Podcast ein Ticket.
Und welches das wichtigste Ticket für das Festival ist, das sollte euch bewusst sein. Das ist natürlich das Ticket für Eyes in the Dark. Wir freuen uns nämlich sehr auf euch.
Ja, ganz sneaky, aber guter Hint auf jeden Fall.
Ja, ich dachte, das kann man an der Stelle schon mal mit einbauen. Und wie immer findet ihr alle Infos auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Dann bin ich gespannt, wie wir am Ende dieser Folge zum Thema Studentenverbindungen stehen. Und dann würde ich sagen, starten wir auch jetzt mit dem heutigen Fall.
Ja, auf jeden Fall. Und falls ihr irgendwie schon mal in einer Verbindung wart oder Leute kennt oder so, könnt ihr uns ja mal schreiben am Ende der Folge,
ja,
was so eure Meinung zu dem ganzen Fall ist und generell zu dem Thema Verbindungen.
Ja, weil mich auch total interessieren würde, wie das eben in Deutschland aussieht, ja, weil wir ja heute über Belgien und viel über die USA sprechen werden.
Ja.
Aber ich weiß eben gar nicht, wie so eine Studentenverbindung in Deutschland aussieht.
Ja, geht mir genauso.
Usmana Dia wächst in Mauretanien auf. Das ist ein Staat im Nordwesten Afrikas. 1994 macht er sich dann auf den Weg nach Belgien, um dort einfach eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu haben. Belgien, welches an die Niederlande, Deutschland, Luxemburg und Frankreich angrenzt, gibt ihm alles, was er sich je erträumt hat. Einen Job, eine Familie und eine vielversprechende Zukunft. Zunächst jobbt er im Hafen und wechselt dann im Laufe der Zeit zu einer LKW-Fabrik. Nebenbei lernt er natürlich die Sprache und verliebt sich in eine Belgierin. Gemeinsam bekommen die beiden zwei Söhne, Sander und Seydo. Sander wird am 9. April 1998 in Ederem, eine Stadt in der Region Flandern im Großraum Antwerpen, geboren. Ederem ist nur 6 Kilometer vom Stadtzentrum in Antwerpen entfernt und hat um die 22.000 Einwohner. Flandern selbst ist eine sehr wohlhabende niederländische Region und dazu muss man ja sagen, dass Niederländisch nur eine der drei Amtssprachen in Belgien ist und das neben Französisch und Deutsch. Bei der niederländischen Sprache gibt es allerdings einige Unterschiede. Das Niederländisch, welches man im nördlichen Teil von Belgien spricht, nennt man zum Beispiel Flämisch.
Ja, genau. Und das spricht auch meine Tante und mittlerweile ja auch mein Onkel.
Ach, ehrlich?
Und ich finde, das hört sich immer total ulkig an.
Ach, witzig.
Ja.
Ich wusste, dass sein Onkel in Belgien wohnt, aber ich wusste jetzt nicht, wo genau und was er ja dann für eine Sprache dort spricht.
Ja, also die leben beide in Mechelen und es ist auch sehr, sehr schön dort, muss man sagen. Also Belgien ist wirklich schön. Die waren ja zuvor in Antwerpen, war auch schön. Aber Mechelen gefällt mir jetzt noch mal ein bisschen besser.
Ich war noch nie dort.
Ja, können wir mal hinfahren.
Ja, unbedingt.
Besuchen wir meinen Onkel mal.
Ja, voll gern und nehmen dann dort eine Podcast-Folge auf.
Mhm.
Eines der Mantras von Flandern ist es, dass jeder, der die Sprache sprechen kann und hart arbeitet, auch etwas erreichen kann. Und ich erwähne das an dieser Stelle deshalb, weil wir im Laufe der Folge noch darüber sprechen werden, ob das in der Realität auch genauso umsetzbar ist und auch genauso abläuft. Sander lernt im Kindergarten bereits seinen besten Freund kennen, der praktischerweise nur 5 Minuten von ihm entfernt lebt. In einem Interview sagt dieser später, er war mein bester Freund, ein wenig wie mein Seelenverwandter. Die beiden wachsen gemeinsam auf und teilen dabei auch die gleichen Interessen. Sie stehen beide total auf Animes und alles, was mit der japanischen Kultur zu tun hat. Sie träumen sogar davon, irgendwann einmal in Tokio zu leben. Die beiden Söhne der Dia-Familie sind von Beginn an sehr ehrgeizig und bringen nur gute Noten aus der Schule mit nach Hause. Sander spielt neben der Schule noch Fußball im Ederim Football Club und steht total auf Filmmusik und dabei ganz besonders auf die von Inception und König der Löwen. Doch er hört nicht nur gerne Musik, sondern er tanzt auch super gerne dazu und seine Tanzkünste sind so gut, dass er von seinen Freunden nur noch der Michael Jackson von Ederim genannt wird. Sander ist einfach die Art von Mensch, bei der man sich super wohl fühlt. Also seine Freunde vertrauen ihm sehr gerne ihre Probleme an, weil sie bei ihm einfach das Gefühl haben, dass er die Probleme ernst nimmt und sie auch respektiert. Das ist auch eine Eigenschaft, warum er mit eigentlich jedem gut klarkommt und wenn er an neue Orte kommt, auch schnell neue Leute kennenlernt. Wenn Sander beschrieben wird, fallen dabei die Worte ambitioniert, lustig und intelligent. Und daher ist es auch keine große Überraschung, dass bald ein sehr wichtiger Brief bei der Familie dir zu Hause einflattert. Dieser Brief wird für die Familie ein kompletter Meilenstein sein, denn es handelt sich dabei um die Zusage der Katholischen Universität Löwen und das ist nicht nur irgendeine Universität, sondern die renommierteste Uni des Landes. 2020 erreichte sie im weltweiten Uni-Ranking Platz 45 und ich glaube, das sagt schon einiges aus. Sander wird dort nun 5 Jahre Bauingenieurwesen studieren. 3 Jahre sind für den Bachelor angepeilt und 2 Jahre für den Master. Sein Vater könnte nicht stolzer auf ihn sein, denn genau das ist die Zukunft, die er sich immer für seine Kinder gewünscht hat. Dass sie einfach studieren können, was sie möchten und anschließend auch den Beruf ausüben können, den sie möchten. Was der Familie außerdem zugutekommt, ist, dass die Uni nicht allzu weit weg von zu Hause ist, also wir reden hier gerade einmal von 55 Kilometern. Gegründet wurde die KU Löwen am 4. Dezember 1425 und heutzutage beherbergt sie 16 Fakultäten, darunter die Fakultät für Ingenieurwesen und die Rechtswissenschaftliche Fakultät, um jetzt einfach mal 2 Beispiele zu nennen. Doch es gibt auch einen Punkt, der die Uni nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Studentenverbindungen spielen in der Tradition und der Geschichte der KU Löwen eine sehr, sehr große Rolle und bis heute existieren 30 dieser traditionellen Verbindungen. Was man allerdings dazu sagen muss, ist, dass die Mitgliederzahl ziemlich gering ist. Also diese 30 Verbindungen beherbergen gerade einmal 500 Mitglieder und das bei einer Studierendenzahl von 58.400.
Boah, okay.
Also da ist diese Mitgliederzahl schon verschwindend gering.
Ja.
Kenny van Minsel, der ehemalige Präsident der LOKU, also ein Dachverband der Studentenvereine, sagt allerdings, dass die Verbindungen eine Kultur der allgemeinen Erniedrigung prägt. Kenny schließt die Uni im Jahr 2019 ab und berichtet von sehr exzessiven Saufeskapaden, bei denen häufiger die Polizei einschreiten musste. Besonders exzessiv würde dieses Verhalten bei den Aufnahmeritualen werden. Und weil die Uni das eben besser in den Griff bekommen wollte, führte sie im Jahr 2013 eine sogenannte Taufcharter ein, die von allen Clubs, Vereinen und Verbindungen unterzeichnet werden sollte.
Sollte hört sich auf jeden Fall so an, als wäre das nicht passiert.
Ganz genau, ja. Artikel 1 dieser Charta besagt, dass kein Ritual gegen das Strafgesetz verstoßen darf. Artikel 2 beinhaltet das Verbot der Verwendung lebender Wirbeltiere bei solchen Ritualen.
Okay.
Ja, dein Blick sagt alles. Und warum das wirklich explizit genannt werden muss und das nicht selbstverständlich ist, darüber werden wir heute noch sprechen.
Ja, das war nämlich auch mein erster Gedanke. Warum muss sowas überhaupt erwähnt oder festgehalten werden?
Außerdem untersagt die Charta Gewalt, Rassismus, Zwang und sexuelle Belästigung. Außerdem sollen diese Aufnahmerituale entsprechend angemeldet werden, also dass die Uni einfach Bescheid weiß, wann, wo und zu welcher Zeit sowas eben stattfindet. Und wie du es schon richtig geahnt hast, weigern sich die ein oder anderen, das zu unterschreiben. Und natürlich sind es die Verbindungen. Und die weigern sich wirklich vehement dagegen.
Ja.
Konsequenzen für das Nicht-Unterzeichnen gibt es allerdings keine.
Ah ja, wow.
Also sie sagen einfach, ja, wir unterschreiben das nicht, aber es passiert auch nichts weiterhin.
Ja gut, dann kann man sich natürlich easy weigern.
Ja.
Ja, gut.
Kenny, über den wir schon gesprochen haben, gibt sich wirklich große Mühe, dass die Verbindungen die Charta doch unterzeichnen. Aber seine Bemühungen enden nur in einer Hetzkampagne gegen Loco und ihn höchstpersönlich. Es werden Memes erstellt, die ihn komplett ins Lächerliche ziehen. Außerdem starten die Verbindungen eine Plakatkampagne, auf der sie eben die Charta ausdrucken und diese mit homophoben Beleidigungen beschmieren.
Oh.
Und diese homophoben Beleidigungen gelten Kenny. Und das Ganze geht auch so weit, dass sein Partner sogar Angst hat, ihn überhaupt noch zur Uni zu lassen.
Oh, okay. Krass.
Als Kenny diese Vorfälle bei der Uni meldet, passiert nichts. Laut der Uni gäbe es einfach zu wenig Beweise, um die Taten eben einer bestimmten Person oder einer bestimmten Verbindung zuordnen zu können.
Okay. Kommt mir jetzt im ersten Moment auch etwas merkwürdig vor, aber wenn das eine komplette Kampagne ist, die da auf die Beine gestellt wird,
ja,
dann müsste es da ja eigentlich genügend Beweise geben.
Ja, ganz genau. Und ich finde auch, dass dieser Punkt ganz deutlich zeigt, was die Verbindungen für eine Stellung an der Uni haben.
Ja, also die haben schon eine gewisse Machtposition.
Total.
Sie müssen diese Charta nicht unterschreiben, wenn sie nicht wollen. Und sie können sich auch sowas rausnehmen, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen gibt.
Ja. Also diese Verbindungen sind wirklich ein organischer Teil des Studentenlebens und werden eben vollständig akzeptiert, obwohl sie der Uni eben komplett auf der Nase herumtanzen.
Ja, ja. Nicht nur akzeptiert, sondern halt teilweise auch einfach geschützt.
Ja, ja. Es werden dann ganze Facebook-Veranstaltungen gegründet, die die Nichtunterzeichnung der Charta feiern. Die wohl bekannteste dieser Verbindungen ist Rösegom. Gegründet wurde sie am 21. Februar 1946. Damals trug sie noch den Namen Oxaco und wurde erst 1957 dann in Rösegom umbenannt. Ihr Emblem ziert den flämischen Löwen und die Hausfarben grün und weiß. Und der flämische Löwe ist ein Zeichen für den politischen und kulturellen Kampf Flanderns für mehr Eigenständigkeit. Die Mitglieder von Rösegom studieren Ingenieurwesen oder Jura und werden als elitärer Zirkel bezeichnet, in welchen man nur sehr schwer reinkommen kann. Die Eltern der 30 Mitglieder kommen alle aus der Region Antwerpen und finden sich in den höchsten Rängen als Rechtsanwälte, Richter und Politiker wieder. Kenny sagt, dass Rösegom also eine ganz bestimmte Schicht widerspiegelt, und zwar die weiße Oberschicht. 2015 wird das allererste Mal in der Geschichte der Verbindung ein schwarzes Mitglied aufgenommen. Allerdings nennen sie diesen jungen Mann nicht bei seinem richtigen Namen, sondern sie nennen ihn Rafiki, wie den Affen aus König der Löwen.
What the fuck, warum?
Also es wird vermutet, dass das eben auf seine Hautfarbe anspielen soll. Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, warum die Charta die Einbindung von lebenden Wirbeltieren in solchen Ritualen verbieten muss.
Mhm.
2013 flattert Rösegom eine Anzeige der Tierrechtsorganisation Gaia ins Haus. Aus einer internen Facebook-Gruppe der Verbindung ist nämlich ein Video aufgetaucht, welches von einem Aufnahmeritual stammt. Und auf diesem Video ist eben zu sehen, wie die Mitglieder der Verbindung ein Ferkel quälen und es anschließend töten.
Ehrlich?
Quasi als Aufgabe für die Anwärter, ja.
Oh, okay, krank.
Um eine strafrechtliche Verfolgung umgehen zu können, bezahlen alle Beteiligten 400 Euro und damit ist diese Sache auch direkt wieder vom Tisch.
Ja, die können sich immer relativ schnell wieder aus der Affäre ziehen, ja. Habe ich das Gefühl.
Mhm, ganz genau.
Ja, wenn Status und Geld halt auch stimmen, ist das manchmal in manchen Kreisen auch einfach leichter möglich.
Leider. Ja. Noch im selben Jahr bekommt ein Anwärter ein Kaninchen überreicht und soll sich um dieses ein Jahr lang kümmern. Und als Aufgabe muss er es dann am Ende vom Jahr töten und essen.
Töten und essen?
Ja, als Aufgabe, ja.
Und davor muss er das dann quasi ein Jahr pflegen wie sein eigenes Haustier und eine Bindung zu dem Tier aufbauen.
Ja, ja.
Und dann muss er es töten.
Mhm.
Wow.
Im Jahr 2018 befindet sich Sander in seinem dritten Studienjahr, also steht kurz vor seinem Bachelorabschluss. Und genau in diesem Jahr entscheidet er sich, sich für Rösegom zu bewerben. Die Anwärter bei der Verbindung werden Schachten genannt und im Jahr 2018 gibt es 9 von ihnen. Sander schafft es, unter die letzten 3 zu kommen und so am Aufnahmeritual teilzunehmen. Und das Aufnahmeritual wird, wie wir das am Anfang im Notruf schon gehört haben, bei Rösegom eben Taufritual genannt.
Mhm.
In den Tagen vor diesem Taufritual ist Sander total nervös, weil er absolut keine Ahnung hat, was ihn da erwartet. Er weiß nur, dass Rösegom dafür bekannt ist, die härtesten Rituale der kompletten Uni durchzuführen. Am Sonntag vor dem Ritual hat er noch ein Fußballspiel, zu dem er aber nicht auftaucht und daher erhält er einen besorgten Anruf eines Freundes, der einfach fragt, hey, warum bist du nicht da und warum stehst du nicht mit uns auf dem Platz? Sander gibt an, dass er sich etwas krank fühlt und seine restlichen Kräfte eben für das kommende Ritual sparen möchte. Das Ritual findet jedes Jahr im Dezember statt und im Jahr 2018, genauer gesagt vom 4. auf den 5. des Monats. Also es sind immer 2 Tage. Der Organisator des Rituals wird jedes Jahr neu gewählt von den übrigen Mitgliedern. Und dieser kündigt an, dass das diesjährige Taufritual alle vorangegangenen übertreffen werde. Und dann ist es soweit und es ist der 4. Dezember 2018. Ein sonnig bewölkter Tag mit einer Höchsttemperatur um die 9 Grad. Um 8 Uhr beginnt das Ritual für die 3 Schachten und es beginnt auch ganz harmlos. Sie sollen sich als Apostel verkleiden und in der Löwener Fußgängerzone Rosen für je 2 Euro verkaufen.
Ja, das geht ja noch.
Ja,
das
so ein bisschen
ist ja angenehm.
Junggesellenabschied.
Ja, genau.
Sanders bester Freund, den er aus Kindertagen kennt, sieht ein Foto auf den sozialen Medien von genau dieser Aufgabe und er hofft einfach, dass Sander Spaß hat. Und auf den Fotos wirkt das auch genauso, also er lächelt und scheint einfach eine gute Zeit zu haben. Ziel dieser Aufgabe ist es, mehr Rosen zu verkaufen als seine Mitstreiter. Und wer die meisten Rosen verkauft, der muss am wenigsten Strafaufgaben ableisten.
Mhm.
Am Ende des Tages verkauft Sander 30 Rosen weniger als seine beiden Mitstreiter.
Oh, okay.
Und hier ist dann der harmlose Part des Rituals auch schon beendet und für Sander beginnen nun die schlimmsten Stunden seines Lebens. Als Strafe muss er nicht nur Unmengen Alkohol, sondern auch vergammelte Milch trinken.
Mhm.
Um 16 Uhr ist er bereits so betrunken, dass er schon nicht mehr richtig sprechen kann. Um 19.12 Uhr bricht er zum ersten Mal auf offener Straße zusammen und das Ritual wird daraufhin auf den Campus verlegt. Dort müssen sich die Schachten hinknien und einige Fragen beantworten. Bei einer falschen Frage wird ihnen Alkohol in den Mund geschüttet. Also sie knien da schon mit offenem Mund.
Ja.
Und wenn sie ja die Frage eben falsch beantworten, dann wird ihnen direkt was reingekippt. Mhm. Statt die drei anschließend endlich ins Bett zu bringen, bringen sie sie in die Rumba-Bar. Dort sitzen sie gemeinsam im ersten Stock, trinken Gin, Bier und Wodka und die Schachten müssen erneut weitere Fragen beantworten. Die letzte Aufgabe des Tages besteht darin, zu raten, wie viel Bier sie denn noch trinken können, ohne umzukippen. Sander trinkt 5 Bier, muss sich danach übergeben und trinkt dann 2 weitere. Man kann sich also vorstellen, wie der Zustand der 3 Schachten zu diesem Zeitpunkt ist. Die Jungs können sich nicht mehr selbst auf den Beinen halten und liegen mittlerweile alle nur noch auf dem Boden. Die Mitglieder legen sie dann in eine solche Position, dass sie eben nicht an ihrem Erbrochenen ersticken können.
Na, immerhin.
Ja, aber wenn man jetzt denkt, sie merken jetzt, okay, es reicht jetzt, dann liegt man auf jeden Fall falsch, denn die Mitglieder nutzen die 3 nun als menschliche Toilette. Also sie urinieren auf sie, während die 3 Männer fast bewusstlos am Boden
liegen. Nein.
Ja.
Und das ist in einer öffentlichen Bar?
Also aus den Quellen konnte ich nicht ganz herauslesen, ob das in der Bar war oder auf der Straße oder auf dem Campus. Also ich kann mir vorstellen, dass das dann vielleicht in irgendeiner kleinen Gasse war oder eben, wo nicht so viele Leute zuschauen konnten.
Ja, weil ich wollte schon sagen, also dass da niemand einschreitet, das wäre ja wirklich das Allerletzte. Mhm. Aber gut, wenn das so eine Studentenbar ist und diese ganzen Verbindungsdudes ja voll die hohe Stellung haben, dann würde da vielleicht auch niemand einschreiten.
Ja, da hast du recht. Um Mitternacht bringen sie die 3 dann in Sanders Studentenwohnheim und legen sie dort ins Bett. Doch bevor sie gehen, schmieren sie den Jungs noch Schokolade und Ketchup ins Haar und schneiden ihnen einige Strähnen ab. Außerdem soll keiner der 3 die Möglichkeit haben, seinen Kater auskurieren zu können und so drehen sie alle Wasserhähne in der Wohnung ab.
Mm-mm.
Also sie können wirklich dann kein Wasser mehr trinken.
Mm.
Und wenn man überlegt, dass Sander zu dem Zeitpunkt schon 1,5 Flaschen Gin und Unmengen an Bier intus hat, ist das wirklich unverantwortlich.
Ja, auf jeden Fall. Alleine diesen Jungen da alleine liegen zu lassen, finde ich eigentlich schon unverantwortlich. Ja.
Am nächsten Morgen werden die 3 dann von den Mitgliedern geweckt und zum Uniparkplatz gebracht.
Ach, stimmt. Ja, es gibt ja noch einen 2. Aufnahmetag.
Ja, und der wird nochmal um einiges härter als der 1.
Oh.
Gegen 10.30 Uhr setzen sie Sander auf den Rücksitz ihres Wagens und werden dabei von einer Mitarbeiterin der Uni beobachtet. Diese geht dann auch zu den Jungs rüber und fragt, was los ist, weil sie bemerkt eben, dass Sander Probleme hat, sich auf den Beinen zu halten und die ganze Zeit so weggetreten wirkt.
Ja, ja, klar.
Aber natürlich tun die Mitglieder ihre Fragen einfach ab. Wahrscheinlich sagen sie sowas wie, ja, ja, ist alles in Ordnung, sie müssen sich keine Sorgen machen und dann setzen sie sich ins Auto und fahren davon.
Ja, der hat vielleicht gestern einfach ein bisschen zu viel getrunken, aber dem geht schon gut, wir kümmern uns.
Ja.
Ja, und sie denkt sich wahrscheinlich, dass das auch so ist.
Mhm. Das Ziel der jungen Männer ist nun eine Hütte in Worsela, ein Pfadfindergebiet. Die Fahrt dauert rund 1 Stunde und sie fahren jetzt wieder Richtung Antwerpen. Auf dem Weg halten sie bei einer Zoohandlung, kaufen dort Mäuse, Fische, einen Aal und Meisenknödel.
Mhm.
Ihr 2. Stopp ist ein Shop namens Exotic World und dort kaufen sie 1 Liter Fischöl. Um 12.09 Uhr erreichen sie die Hütte und nur 5 Minuten später landet die 1. Nachricht in ihrer WhatsApp-Gruppe. Sander ist schon hinüber, die anderen beiden sind noch okay. Stunden später wird diese WhatsApp-Gruppe nicht mehr existieren. Der 2. Tag des Rituals beginnt für die Schachten mit dem Ausbuddeln einer Grube. Also jeder der 3 jungen Männer muss eine eigene Grube ausbuddeln. Diese wird dann mit eiskaltem Wasser gefüllt und die 3 müssen die kommenden Stunden darin verbringen.
Die kommenden Stunden?
Ja.
Okay.
Und an dem Tag haben wir eine Außentemperatur von 6 Grad. Dieser Teil des Rituals wird wohl jedes Jahr genauso durchgeführt und wird von den Mitgliedern als Brunnen bezeichnet. Während die 3 in ihrer Grube sind, werden ihnen wieder Fragen gestellt und bei einer richtigen Antwort dürfen sie einen Schluck Wasser trinken und bei einer falschen bekommen sie einen Mix aus toten Tieren und verdorbenen Lebensmitteln.
Oh, oh nein, deswegen die Einkäufe?
Ja, unter anderem, ja.
Oh, ja, okay, wow, wow. Weißt du denn, was da für Fragen gestellt werden?
Gar keine Ahnung. Also das wurde in keiner einzigen Quelle genannt. Ich hatte dann versucht, an das Buch ranzukommen.
Ja.
Aber das war nur auf Niederländisch zu bekommen, leider.
Ja, okay. Ja, wahrscheinlich wird auch niemand von den Verbindungsstudenten auspacken, welche Fragen und was da genau passiert ist.
Ja, da kann es nur sein, dass vielleicht einer der Schachten was erzählt.
Ja, natürlich.
In der Regel gibt es in jeder Grube eine Glocke, dass die Schachten eben läuten können, wenn sie sagen, uns wird das hier zu viel und ich brauche kurz mal eine Pause.
Mhm.
Aber in diesem Jahr gibt es keine Glocke. Denn das zuständige Mitglied hat diese zu Hause vergessen. Die nächste Aufgabe, die Sander erfüllen muss, ist es, einen Aal zu fangen und ihm den Kopf abzubeißen. Also sie werfen den Aal in seine Grube und er muss den dort fangen und ihm dann den Kopf abbeißen.
Also wie kommt man denn überhaupt auf sowas?
Ja, sie versuchen wirklich, die Schachten so gut es geht und mit allen Mitteln zu erniedrigen.
Ja, genau. Den einzigen Sinn, den ich hinter diesen ganzen Aufgaben sehe, ist wirklich einfach eine reine Erniedrigung.
Ja, ja, komplett.
Mehr ist das ja gar nicht.
Und Xander erfüllt die Aufgabe auch. Während der gesamten Zeit dienen die drei Gruben natürlich wieder als Toilette für die übrigen Mitglieder. Zudem müssen sie die ganze Zeit Schläge und Beleidigungen über sich ergehen lassen. Dann kommt es zur nächsten Aufgabe. Jeder der drei muss einen lebenden Goldfisch schlucken.
Boah.
Und anschließend bekommen sie Fischöl zu trinken, um den Goldfisch wieder zu erbrechen. Bei Xander funktioniert das aber nicht und er bekommt immer mehr Fischöl. Also jedes Mal, wenn er sich erbricht und der Goldfisch nicht dabei ist, muss er mehr Fischöl trinken.
Ja, okay.
Um 19.08 Uhr landet ein weiteres Foto in der WhatsApp-Gruppe von Rösegom. Es zeigt Xander am Boden liegend. Ein Mitglied, welches nicht mit vor Ort ist, fragt nach, ob es ihm gut geht und die Frage wird mit Ja beantwortet.
Ja, also ich finde die Frage alleine ja schon sehr witzig. Natürlich geht es ihm nicht gut, wenn er dort am Boden liegt.
Ja.
Und damit Ja zu antworten, also ja, komm.
Ja, man habe ihm trockene Klamotten gegeben und es sei alles in Ordnung.
Naja, na dann.
20 Minuten später ist Xanders Pause aber schon wieder vorbei. Die drei Schachten bekommen Wurst zu essen, die vorher mit Zahnpasta beschmiert wurde. Und anschließend werden je 10 Eimer eiskaltes Wasser in die Gruben geschüttet. Xander wirkt häufig weggetreten und verliert immer wieder das Bewusstsein. Später taucht ein Video des Abends auf, in dem die Männer ihn auffordern, wieder aufzustehen. Komm schon, Xander, steh auf, mach schon. Dass Xander längst Hilfe benötigt, sehen sie nicht oder sie wollen es einfach nicht sehen. Die anderen Schachten durften ihre Gruben mittlerweile verlassen, doch Xander muss weiter ausharren. Um 20.17 Uhr sind es seine Mitstreiter, die ihn aus dem nassen Wasser ziehen und ihn ans Lagerfeuer legen. Außerdem ziehen sie ihm trockene Kleidung an, um einfach den Prozess des Aufwärmens zu beschleunigen. Von den Mitgliedern können sie keine Hilfe erwarten. Sie filmen das Ganze stattdessen und schicken es in ihre WhatsApp-Gruppe. Eine Minute nach diesem Video erreicht die WhatsApp-Gruppe ein weiteres Foto von Xander. Diesmal zeigt es ihm bewusstlos in Fötusstellung am Boden. Währenddessen bereiten die Mitglieder die nächste Aufgabe vor. Die Schachten sollen lebenden Mäusen den Kopf abbeißen. Dazu wird es aber nicht mehr kommen. Langsam steigt bei dem einen oder anderen doch Panik auf, aber so richtig ernst zu nehmen scheinen sie die Lage immer noch nicht. Sie setzen Xander für 5 Minuten ins beheizte Auto, um ihn aufzuwärmen und legen ihn dann wieder zurück ans Feuer. Eines der Mitglieder möchte ihm Fanta zu trinken geben und hofft einfach, dass der Zucker ihm hilft, wieder etwas auf die Beine zu kommen. Aber ein anderes Mitglied verhindert das. Die letzte Aufgabe des Abends ist es, die drei Männer für 2 Stunden nackt im Wald umherirren zu lassen, aber diese wird dann doch abgeblasen. Um 20.57 Uhr entscheidet sich der Präsident von Rösegom dann den Notruf zu wählen, den wir am Anfang gehört haben. Und da er die Umstände nicht genau genannt hat, kommt auch kein Krankenwagen, um Xander abzuholen und daher fahren sie ihn selbst ins nächstgelegene Krankenhaus. Aber statt ihn in den Wagen zu setzen, packen sie ihn in den schlecht isolierten Kofferraum, in dem er nur noch mehr friert. Um 21.15 Uhr erreichen sie das Krankenhaus. Zu diesem Zeitpunkt blutet Xander bereits aus Mund und Nase und seine Körpertemperatur liegt bei 27,2 Grad.
Oh, krass.
Er wird umgehend als Notfallpatient ins Unikrankenhaus in Antwerpen transportiert. Denn das Krankenhaus, zu dem sie ihn gebracht haben, diese waren einfach nicht auf einen solchen Fall vorbereitet oder gar ausgestattet. In Antwerpen stellt man fest, dass der Salzgehalt in Xanders Blut viel, viel zu hoch ist. Der Toxikologe Jay Tiktat beschreibt, dass der Verzehr von großen Mengen Salz lebensbedrohlich sein kann. Bei einer solchen Salzvergiftung ist zunächst das Herz betroffen. Es muss stärker schlagen und der Blutdruck steigt. Dann kann es zu Herzrhythmusstörungen und zum Herzstillstand kommen. Xanders Familie wird umgehend verständigt, denn es ist schnell klar, dass der junge Mann nun um sein Überleben kämpft. Ein Kampf, den er nur wenige Stunden später verliert. Er stirbt an multiplem Organversagen. Und der Grund für den hohen Salzgehalt in seinem Blut ist das Fischöl, was er nur Stunden zuvor trinken musste. Die anderen 2 Schachten werden um 22.39 Uhr ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Sie erhalten Infusionen und können das Krankenhaus nach 1 und nach 2 Tagen schon wieder verlassen. Als feststeht, wie es um Xander steht, fordert der Präsident von Rösegom alle Mitglieder auf, die Beweise der Taufe zu vernichten.
Er also, fordert sie auf, die zu vernichten.
Genau, inklusive Fotos und Videos. Sie gehen in seine Wohnung, beseitigen quasi die Überreste der Schokolade, des Ketchups, drehen das Wasser wieder auf und buddeln die Gruben wieder zu.
Und löschen dann wahrscheinlich auch die WhatsApp-Gruppe.
Ganz genau, ja. Doch es gibt auch die ein oder andere kritische Nachricht aus dieser Nacht. Ein Mitglied schreibt: Eigentlich sind wir nur ein Haufen Affen, nicht wahr? Aber was bei dieser Taufe passiert ist, ist einfach unmenschlich. Als die Polizei um 4 Uhr in dieser Nacht bei der Hütte eintrifft, finden sie nichts. Also es liegt nicht mal Müll rum, sie haben alles picobello sauber gemacht und geputzt und eben selbst diese Gruben schon wieder zugeschüttet.
Als wäre nie irgendetwas passiert.
Ja. Im Zuge der Ermittlungen können jedoch Fotos, Videos und Chatverläufe wiederhergestellt werden. Und aus diesen Nachrichten lässt sich schon herauslesen, dass die Mitglieder teilweise Panik bekommen haben, aber sich dauernd wieder einreden, ist ja alles halb so wild und es war einfach nur ein schrecklicher Unfall. Ja. Doch auf den Handys der Mitglieder finden sich nicht nur Bilder aus jener Nacht, sondern auch Bild- und Videomaterial aus anderen Nächten. Ein Video zeigt die Mitglieder einen Monat nach Sanders Tod, wie sie einem schwarzen Obdachlosen Folgendes entgegenrufen: Hack diese kleinen Hände ab, der Kongo gehört uns. Und das bezieht sich eben auf die Taten im Kongo, bei denen es zu Massenverstümmelungen der Einwohner kam. In einem anderen Video sprechen sie von ihrem guten alten deutschen Freund Adolf. In diesem Video sieht man, wie sie eine Rede halten, in der sie das Dritte Reich glorifizieren. Und dann taucht noch ein Foto auf, welches drei der Mitglieder in Roben des Ku Klux Klan zeigt. Und über diesen Clan haben wir in Folge 53 sehr ausführlich gesprochen, also hört euch das gerne nochmal an.
Ja.
Grob zusammengefasst ist der Ku Klux Klan ein rassistischer, gewalttätiger Geheimbund. Bei der weiteren Suche stoßen sie auf ein noch verstörenderes Foto. Es zeigt ein Gruppenbild, welches von einer alten Taufe zu sein scheint. Und mit alt meine ich wirklich sehr alt, also jetzt nicht 2-3 Jahre her, sondern das scheint Jahrzehnte her zu sein. Dort sieht man 4 Schachten, 2 auf allen Vieren, 2 auf ihren Knien. Und einem der Männer wird eine Waffe an den Kopf gehalten. Und als die Ermittler sich das anschauen, erinnert sie das ein bisschen an russisch Roulette. Was es mit diesem Bild genau auf sich hat, möchte der Besitzer des Handys nicht verraten, sondern er überlässt die Kommunikation diesbezüglich seinem Anwalt. Denn nur einen Tag nach Sanders Tod haben alle 18 Mitglieder bereits rechtlichen Beistand.
Ja, was ja wahrscheinlich auch daran liegt, dass sie eben aus einem Elternhaus kommen, in dem eben Mutter oder Vater vielleicht Anwalt oder Richter ist oder eben da die Connections hat wahrscheinlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, die haben da wirklich Connections zu den besten Anwälten, die es gibt.
Mhm.
Die Mitglieder selbst hatten geplant, einen Brief an Sanders Familie zu schreiben, in dem sie sich entschuldigen. Aber die Anwälte raten davon ab, denn das könne vor Gericht als Schuldeingeständnis verwendet werden. Also gibt es keine Entschuldigung. Keine Entschuldigung dafür, dass Sander ihnen viel zu früh genommen wurde. Die Mitglieder verschwinden außerdem komplett aus den sozialen Medien. Also die Rede ist von LinkedIn, Instagram und Facebook. Außerdem verschwinden die öffentlichen Mitgliederlisten von Rösekom vollständig. Am Wochenende ist die WhatsApp-Gruppe wieder aktiv, allerdings nur, damit die Eltern miteinander kommunizieren können. Und dass es vorher bereits eine WhatsApp-Gruppe gegeben haben soll, wird später komplett abgestritten. Nach Sanders Tod entsteht eine Debatte über die Rassismusrolle während dieses Rituals. Denn insgesamt wurde Sander einfach viel, viel härter behandelt als die anderen beiden Schachten. Candy kann sich sehr gut vorstellen, dass das der Fall ist und beschreibt Sanders Tod als rassistischen Akt. Und man muss dazu sagen, dass dieser Ablauf, den ich euch jetzt bis hierhin erzählt habe, erst im Juli 2020 veröffentlicht wurde. Also vorher wusste man nur, dass Sander eben nach dem Taufritual verstorben ist, aber man wusste überhaupt nicht, was an diesen 2 Tagen vorgefallen ist. Und nachdem diese Rekonstruktion veröffentlicht wird, äußert sich Kenny über einen Vorfall, den er bei einem Kantus miterlebt hatte. Und ein Kantus ist eben eine Verbindungsveranstaltung, bei der traditionelle Lieder gesungen werden und natürlich Alkohol getrunken wird. Diese Veranstaltungen finden regelmäßig im Raum Albatros statt und die Dachorganisation Loco betreibt diesen Raum. Alexander ist der Raumverwalter und er ist an diesem besagten Abend ebenfalls anwesend. Sander wird von ihnen immer wieder mit dem N-Wort beschimpft und als Alex die Verbindung auffordert, den Raum eben aufzuräumen, geben sie diese Aufgabe an Sander weiter. Alex fragt dann, warum, weil Sander hat diesen Raum ja nicht so hinterlassen. Dann sagen sie einfach, weil Schwarze für Weiße arbeiten müssen.
Boah. Oh mein Gott.
Also das macht die Haltung der Mitglieder auf jeden Fall ziemlich deutlich. Mhm. Alex hilft Sander dann beim Aufräumen und gemeinsam brauchen sie 4 Stunden. Also man kann sich vorstellen, wie der Raum ausgesehen haben muss. Kenny sagt, dass es in Flandern generell ein Problem mit Rassismus gäbe. Ein typischer Satz in Flandern sei: Ich bin nicht rassistisch, aber.
Ja, ich finde, das hört man ganz, ganz oft.
Und ich finde, wenn du das sagen musst, dieses aber, dann ist es eben rassistisch. Also,
ja, natürlich, natürlich. Da können wir später auch nochmal drüber sprechen.
Ja, gerne. Kenny schreibt auf Twitter: Ich möchte die Stille der vergangenen Monate nicht wieder erleben. Ja, die Hautfarbe hat bei Sanders Tod eine Rolle gespielt. Durch diese Stellungnahme zieht er erneut die Wut von Rösegom auf sich. In einer Bar ruft einer von ihnen, der falsche Student sei gestorben. Studentenverbindungen und deren Rituale sind aber nicht nur in Belgien ein sehr großes Problem. Ganz vorne mit dabei sind die USA. Verbindungsstudenten leben mit einer Vielzahl von Ritualen, die genau vorgeschrieben sind und die ihren Ursprung meist im 19. Jahrhundert haben. Das eigentliche Ziel einer solchen Verbindung ist es, die Persönlichkeit der Mitglieder zu entwickeln und zu stärken. Allerdings geht es in den meisten Verbindungen schon lange nicht mehr darum. Es geht um Machtdemonstration und Erniedrigung anderer. Und ich habe euch jetzt noch ein paar andere Beispiele von anderen Universitäten mitgebracht. An der Uni in Dartmouth müssen angehende Mitglieder ein Omelett aus Erbrochenem essen und in einem Pool aus Essensresten und Urin schwimmen. Also die leben wirklich nach dem Motto, je ekliger und je erniedrigender, desto besser.
Ja, also richtig abartig einfach.
Oft hört man auch von dem Einsatz von K.O.-Tropfen und sexuellem Missbrauch. Die Campus-Zeitung der Dartmouth fordert die Abschaffung der Verbindungen sogar komplett. Sie schreiben, das Verbindungsleben ist nicht die Wurzel der Probleme einer Uni. Aber das System verstärkt das schlimmste Verhalten der Studenten. Es unterstützt Koma-Trinken und sexuellen Missbrauch. Es sichert ungleiche Machtstrukturen und institutionalisiert willkürliche Exklusivität. Und damit haben sie vollkommen recht, denn Verbindungen trennen Studenten. Erstsemester von Höheren und Männer von Frauen. Es entsteht also eine Klassengesellschaft auf dem Campus. Und dazu muss man sagen, dass in Dartmouth 2/3 der Studierenden Teil einer Verbindung sind. Also das ist wirklich nochmal ein ganz anderes Level als in Belgien. Es kommt immer wieder zu Todesfällen, also der von Sander ist leider kein Einzelfall. In Wisconsin müssen einige Studentinnen nach einer Verbindungsparty ins Krankenhaus eingeliefert werden, weil ihnen K.O.-Tropfen verabreicht wurden. Und die Ermittler haben danach gesehen, dass alle Teilnehmer dieser Party einmal rote Stempel auf ihrer Hand hatten und einmal schwarze. Und sie haben danach vermutet, dass sie so ihre Opfer markiert haben.
Boah, ist das asozial. Mhm.
Das ist ganz furchtbar. Bei einer Verbindungsparty der Texas Tech Uni wird ein Banner aufgehangen mit der Aufschrift Nein bedeutet Ja, Ja bedeutet Anal. Mm-mm. Ich war so sprachlos. Einer der Partygäste macht ein Foto von diesem Banner und meldet das dann auch der Uni. An der West Virginia Uni wird nach einem Todesfall entschieden, alle Verbindungen komplett abzuschaffen. Häufig kommt die Frage auf, warum Sander Mitglied eines rassistischen Clubs werden wollte. Aber die Antwort darauf ist total einfach und auch sehr nachvollziehbar. Sein Bruder gibt in einem Interview an, dass die beiden mit rassistischen Äußerungen aufgewachsen sind und einfach gelernt haben, diese wegzulächeln. Mit der Hoffnung, dass die Menschen tief im Innern doch anders sind. Der Hauptgrund für Sanders Entscheidung hat aber vermutlich eher berufliche Hintergründe. Denn seit Generationen bringt Rösegom die besten Politiker und Führungskräfte des Landes hervor. Er wollte vermutlich einfach Kontakte knüpfen, um sich den Berufseinstieg zu erleichtern.
Ja, vermutlich.
Sander wollte es schon immer einfach ziemlich weit bringen, weil er immer gesagt hat, sein Vater hat so viel riskiert, um ihm dieses Leben zu ermöglichen und er wollte einfach das Bestmögliche daraus machen. 60% der Belgierinnen mit afrikanischer Herkunft haben einen Hochschulabschluss in der Tasche und trotzdem ist die Arbeitslosenquote bei ihnen 4-mal höher als im belgischen Durchschnitt. In der Regel nehmen sie Jobs an, die unterhalb ihres Ausbildungslevels sind. Sander war das durchaus bewusst und genau deshalb, vermutet man, hat er sich eben für Rösegom beworben, weil er dachte, dass er das so umgehen kann und eben so einen leichten Einstieg ins Berufsleben hat oder einen leichteren auf jeden Fall.
Ja, klar.
Die UN-Menschenrechtsexperten waren 2019 sogar dafür, dass Bürger afrikanischer Herkunft in Belgien täglich mit Rassismus und Diskriminierung konfrontiert werden. Besonders verbreitet sei das in belgischen Institutionen. Kenny kritisiert die Uni sehr stark. Er sagt, sie würde Rassismus, Sexismus, Homophobie nicht nur dulden, sondern sogar normalisieren. Und die Strafe, die die Beteiligten bekommen, scheint das zu bestätigen. Sie müssen 30 Sozialstunden ableisten und ein Essay über Verbindungen und deren Rituale schreiben.
Das ist die Strafe, die sie von der Uni bekommen?
Ja, ganz genau.
Okay, also Suspendierung, von der Uni schmeißen wäre keine Option gewesen?
Nein. Mhm. Und wenn diese beiden Aufgaben erfüllt sind, dürfen sie ihr Studium fortsetzen. Also sie mussten erst diese Aufgaben erledigen und dann ging aber alles ganz normal weiter. Mhm. Als dann im Jahr 2020 der Ablauf des Rituals veröffentlicht wird, äußert sich der Rektor erneut. Wenn wir damals gewusst hätten, was wir heute wissen, dann wäre die Strafe wesentlich schärfer ausgefallen. Er sagt aber, es müsse zunächst ein Urteil der Justiz erfolgen, bevor die Uni weitere Schritte einleiten kann. Am 4. September 2020 organisiert Undivided, eine Gruppe der Uni, die sich für mehr Diversität einsetzt, einen stillen Protest für Sander. Ursprünglich sollte genau an diesem Tag entschieden werden, ob es zur Anklage gegen die 18 Männer kommt oder nicht. Diese Entscheidung wurde dann aber letztendlich noch verschoben. Der ganze Tag steht unter dem Motto Justice for Sander, also Gerechtigkeit für Sander. Es werden Schilder hochgehalten, auf denen folgende Sätze zu lesen sind. I know how it feels to be my father's hope, child of an immigrant. Also ich weiß, wie es sich anfühlt, die Hoffnung des eigenen Vaters zu sein, Sohn eines Immigranten. Justice delayed is justice denied. Also verzögerte Gerechtigkeit ist verweigerte Gerechtigkeit. I can't believe what you say, because I see what you do. Also ich kann nicht glauben, was du sagst, weil ich sehe, was du tust. 500 Menschen nehmen an diesem stillen Protest teil. Sanders Eltern sind mittlerweile getrennt, haben demnach unterschiedliche Anwälte, die jedoch zusammenarbeiten. Auch die DozentInnen fordern eine härtere Strafe der Beteiligten. Als Antwort auf einen Brief, den sie an den Rektor verfasst haben, wird ihnen mitgeteilt, dass ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden sei. Zudem haben alle Studenten mittlerweile Hausverbot und dürfen nur noch online an den Vorlesungen teilnehmen, was in der Corona-Pandemie aber auch nicht eine sehr harte Strafe ist. Dann folgt jedoch die Entscheidung, wie es im strafrechtlichen Sinne weitergehen wird. Es wird einen Prozess geben. Die Anklagepunkte sind unbeabsichtigte Tötung, vorsätzliche Verabreichung schädlicher Substanzen mit Todesfolge, Erniedrigung, schuldhafte Unterlassung und Verstoß gegen das Tierschutzrecht. Sollten die Männer verurteilt werden, drohen ihnen bis zu 15 Jahre Haft. Da eines der Mitglieder Sohn eines Richters in Antwerpen ist, muss der Fall wegen Befangenheit an die Staatsanwaltschaft Lomburg, eine benachbarte Provinz, weitergegeben werden. Das Ganze soll dort vor dem Strafgericht Hasselt stattfinden. 2021 gibt es eine Einführungsveranstaltung, zu der nur zwei der 18 Angeklagten erscheinen. Bei dieser Einführungsveranstaltung geht es also darum, dass einfach die übrigen Prozesstage festgelegt werden. In letzter Minute stellt die Verteidigung einen Antrag auf weitere Ermittlungen und somit verschiebt sich der Prozess nur noch ein weiteres Mal. Sanders Freunde und Familie beschreiben das als durchtriebenen Plan. An diesem Tag tragen sie eine Maske mit dem Bild von Sander und dem Hashtag Justice for Sander. Die Plädoyers sind für den 22. April diesen Jahres vorgesehen. Deren Ziel ist es, dass die Mitglieder der inzwischen aufgelösten Verbindung für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden können. Und wir packen euch den Link dafür natürlich in die Shownotes und dann könnt ihr euch die Petition mal anschauen und vielleicht unterschreiben. Und vielleicht können wir dann einen Beitrag dazu leisten, dass der Prozess ja doch schneller zustande kommt.
Ja, und dass Sander und die Familie eben auch Gerechtigkeit erfahren.
Ja, ja. Einer der Verteidiger spricht in seinem Statement davon, dass sein Mandant Sander nie auf eine rassistische Art und Weise angesprochen oder behandelt hätte. Ganz im Gegenteil, die beiden hätten sogar dieselben Träume und Ambitionen gehabt. Außerdem sagt er, mein Klient, sein Bruder und seine Schwester sind nicht die Kinder extrem wohlhabender Eltern mit einem Elite-Netzwerk. Mein Klient kam ein Jahr vor Sander zu Rösegom und träumte von einer vielversprechenden Zukunft. Der Anwalt von Sanders Mutter äußert sich wie folgt. Wie ist es möglich, dass eine Gruppe mit solchen Ideen, die den Werten der Universität zuwiderlaufen, dort noch einen Platz findet? Eine Gruppe, die eine sehr elitäre Haltung einnimmt, die sich über das Gesetz lustig macht und in der man sich gerne als Ku Klux Klan verkleidet. Nach dem Tod von Sander entsteht nicht nur eine Debatte über Rassismus, auch über Elitismus und toxische Männlichkeit. Und das sogar über die Ländergrenzen hinaus. Immer wieder tauchen die gleichen Fragen auf. Welche Verantwortung hat die Uni und wie konnte das alles passieren? Mittlerweile wurden alle Mitglieder exmatrikuliert, aber das sind nur noch 7, weil der Rest von ihnen die Uni bereits abgeschlossen hat.
7 von 18, richtig?
Ja. Und man kann wirklich nirgends die Namen dieser Mitglieder finden. Also ich habe bei meiner Recherche keinen einzigen Namen gelesen und alle Bilder, die man sieht, sind eben verpixelt.
Finde ich auch krass irgendwie.
Die werden halt ja komplett geschützt einfach.
Also ich meine, klar, bevor da irgendwie kein Urteil gesprochen wurde, gilt ja mehr oder minder die Unschuldsvermutung und deswegen wollen sie wahrscheinlich die Namen und die Gesichter der Beteiligten einfach aus der Presse raushalten.
Ja.
Und den Punkt alleine kann ich auch nachvollziehen, aber ich habe einfach das Gefühl, dass diese Gruppe generell von allen Seiten geschützt wird.
Ja.
Und in dem Zusammenhang oder unter dem Aspekt finde ich das irgendwie nicht richtig.
Und ich finde, man sieht ja eigentlich auch durch dieses Video, wie sie den Obdachlosen behandeln. Das war ja einen Monat nach Sanders Tod.
Mhm.
Und es wirkt ja nicht so, als hätten sie ihr Verhalten irgendwie reflektiert, gerade was den Rassismus angeht. Also,
ja, klar.
Ja.
Ja, und ich finde, es gehört auch schon etwas dazu, sich eben so zu verkleiden wie die Mitglieder des Ku Klux Klan.
Total.
Weil ich habe mich ja besonders mit dem Ku Klux Klan auseinandergesetzt und mich mit dieser ganzen Sekte beschäftigt.
Mhm.
als ich für den Fall von Michael Donald eben recherchiert habe. Und diese ganze Truppe, diese ganze Sekte, die hat so eine falsche Einstellung und ist so zutiefst rassistisch, dass ich nicht verstehen kann, wie jemand, der angeblich nicht rassistisch ist, sich so verkleiden kann oder auch nur annähernd mit so einer Gruppe in Verbindung gebracht werden möchte.
Ja, oder das Dritte Reich glorifiziert. Das sind ja so ganz viele Punkte.
Ja, genau, eben.
Also es ist wirklich Wahnsinn. Der Anwalt von Sanders Vater und seinem Bruder Sven Mary sagt dazu, es sei leichter, an eine Liste geheimer Stasi-Agenten zu kommen, als an eine Mitgliederliste von Rösekom. Kenny schreibt auf Twitter, man solle keine Fotos und Namen der Mitglieder veröffentlichen. Dies könne den Prozess nur noch mehr verzögern. Man solle sich einfach in Geduld üben. In einem Interview sagt er, ohne einen kulturellen Wandel innerhalb der Clubs mache ich mir große Sorgen, dass sich die Dinge in den kommenden Jahren normalisieren und wiederholen werden. Auch Sanders Vater äußert sich erneut und sagt, Belgien hat mir alles gegeben. Eine Familie, eine Zukunft, die Rösekom mir genommen hat. Mein Leben wurde zerstört. Ich habe meinen Sohn für ein Diplom an die KU Löwen geschickt. Zurückbekommen habe ich seine Leiche. Er ist der Meinung, dass Sander für die Mitglieder nur irgendein schwarzer Typ war und dass sie wussten, dass ihre Macht sie vor allem schützen würde.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Dass sie sich total überlegen gefühlt haben und ja, uns wird eh nichts passieren.
Ja, sie dachten wahrscheinlich, dass sie mit all dem einfach schon durchkommen würden.
Ja.
Also ich will ihnen gar nicht unbedingt unterstellen, dass sie den Tod von ihm irgendwie geplant hätten. Das glaube ich auch nicht, ja. Aber ich glaube, mit dieser ganzen Quälerei und dem Rassismus, mit der Schikane, da haben sie gedacht, da kann ihnen niemand etwas anhaben.
Ja, weil warum sollten sie das auch denken, wenn das Verhalten ja seit Jahrzehnten so gebilligt wird einfach?
Eben, sie sind ja auch zuvor immer mit allem durchgekommen.
Genau, und man hat ja auch durch das Nicht-Unterzeichnen der Charta gesehen, dass sie der Uni mit allem einfach nur auf der Nase herumtanzen.
Ja, genau.
Aber ja, es passiert ja einfach nichts.
Ja, es gab nie Konsequenzen. Und wenn es doch welche gab, dann hatten sie halt ihre Eltern, die sie wahrscheinlich da rausgeboxt haben.
Genau. Und wenn sie da jetzt halt wieder einfach so irgendwie rauskommen, weiß man ja nicht, wie der Prozess ausgehen wird, dann ja, wird das diese Haltung ja nur noch mehr bestärken.
Ja, definitiv. Aber ich habe ja auch ganz am Anfang, bevor du den Fall vorgestellt hast, schon gemeint, dass ich glaube, dass in so einer Verbindung eine ganz eigene Dynamik herrscht.
Ja, total. Und dann wurde sie eben hier noch geprägt durch diese toxische Männlichkeit, durch Rassismus und Gewalt ja auch.
Und ich glaube, dass gerade auch toxische Männlichkeit in so einer Verbindung, die ja nur aus jungen Männern besteht, oftmals eine große Rolle spielt.
Ja, da pusht man sich da wahrscheinlich auch immer noch gegenseitig noch weiter rein.
Ja, genau, genau.
Und wir können jetzt an dieser Stelle einfach mal kurz darüber sprechen, was toxische Männlichkeit überhaupt bedeutet. Also das bezeichnet einfach die Vorstellung, dass sich Männer möglichst emotionslos, kontrollsüchtig und dominant verhalten müssen.
Ja, ganz genau. Und ich glaube, solche Dinge zeigen sich ziemlich oft im Alltag, auch ohne dass derjenige das merkt, der diese Aussage von sich gibt. Aber das sind ja dann alleine schon solche Aussagen wie du Pussy, du heulst wie ein Mädchen oder sonst irgendwas. Und die geben dem jeweils anderen ja dann einfach das Gefühl, dass es nicht richtig ist, als richtiger, gestandener Mann zu weinen Emotionen oder Gefühle zu zeigen.
Ja.
Und ich glaube, gerade bei einer Gruppe von so jungen Männern kann das wirklich sein, dass die sich gegenseitig so extrem hochpushen, dass sich dann wahrscheinlich, selbst wenn sich der ein oder andere während dem Ritual dann Sorgen gemacht hat, dass sich dann wahrscheinlich einfach niemand mehr getraut hat, irgendetwas zu sagen.
Weil dann wahrscheinlich genau solche Sätze gefallen wären.
Genau, heul nicht so rum.
Ja, genau.
Was schiebst du so Panik, du Mädchen?
Ja.
Machst du dir jetzt in die Hose oder was weiß ich was? Solche Sachen halt einfach so richtig von oben herab.
Ja.
Und so richtig die Männlichkeit und die Dominanz und all das, was sie eigentlich verkörpern wollten, total in Frage gestellt.
Ja.
Und das dann auch noch vor einer ganzen Gruppe.
Mhm. Und wie du auch sagst, ich glaube, das ist heutzutage noch so verankert. Also ich glaube, da stoßt man auch oft auf taube Ohren, wenn man das Thema überhaupt anspricht.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Weil das einfach so ein bisschen, eingebürgert teilweise ist.
Ja, total.
Ich glaube, diese Rollenverteilung ist irgendwie immer noch so ein bisschen da. Also die Frau ist total emotional und wenn sie weint, ist das auch in Ordnung. Und wenn sie Gefühle zeigt, dann ist das normal. Aber bei einem Mann will man das eben nicht sehen.
Mhm.
also ich sehe das gar nicht so. Davon möchte ich mich ganz klar distanzieren. Ja, also ich finde das voll gut, wenn Männer Gefühle zeigen können, wenn sie darüber sprechen können. Ich finde das 0,0 schlimm, wenn ein Mann weint. Für mich ist das genau das Gleiche, wie wenn eine Frau weint. Mhm. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz oft eben noch der Fall, dass gerade Männer das anders sehen.
Und ich glaube, dass bei unserer Generation jetzt schon da so ein Umdenken stattfindet. Aber ich glaube gerade, ja, auch Männer in unserem Alter, die haben das halt im Kindesalter auch so mitgegeben bekommen.
Ja, natürlich,
dass sie sich so verhalten sollen.
Ja, klar. Das wurde ja eben so vorgelebt.
Genau, ja.
Und ich glaube, das ist auch ganz schwer, das dann wieder wegzubekommen.
Ja.
Ich finde das Thema Emanzipation aber oder dass Frauen aus solchen Rollenverteilungen oder aus solchen Klischees ausbrechen, wird halt aber viel mehr thematisiert als bei Männern.
Ja, das stimmt.
Ich finde, unsere Generation beschäftigt sich einfach auch viel mehr mit solchen Dingen und ist da viel achtsamer und viel bewusster. Aber ich glaube, das dauert einfach, bis das so komplett weg ist, bis da keine Spur mehr von übrig ist.
Ja, auf jeden Fall, weil das eben ganz schön tief sitzt alles.
Ja, ja. Und ich glaube auch, dass dieses ganze Ausbrechen aus diesen typischen Frauenklischees oftmals viel mehr thematisiert wird. Toxische Männlichkeit sehe ich ab und zu auch mal was auf Instagram oder sonst irgendwas, so Postings, die das thematisieren, aber einfach nochmal viel, viel weniger als bei Frauen. Also ich glaube, viel weniger Männer stehen für sowas ein. Und wenn ich sowas sehe, dann ist das oftmals auch eher von Frauen, die dann sagen so, hey Männer, ihr könnt ruhig weinen, ihr könnt ruhig Gefühle zeigen. Aber ich glaube, als Mann aus diesem Kreis auszubrechen, kann ganz schön schwierig sein.
Und wir hatten es doch letztens nochmal über das Thema mit Bezahlen beim ersten Date.
Ja, ja. Mhm.
Weil wir beide haben ja darüber gesprochen, dass wir es absolut nicht nachvollziehen können, wenn Frauen darauf bestehen, dass der Mann beim ersten Date zahlt und sagen, ja, wenn er nicht zahlt, dann ist das für mich erledigt. Weil
genau, dann gibt es auch kein zweites Date.
Ja, genau. Ich meine, was ist das denn für eine Aussage?
Ja.
Weil man möchte überall Emanzipation, aber möchte dann, dass der Mann trotzdem noch beim Essen zahlt. Also
ja.
Ich finde gerade beim ersten Date, man lernt sich gerade kennen, ich finde das völlig legitim, wenn man da getrennt zahlt.
Ja.
Oder auch sogar, wenn die Frau sagt, hey, ich fand dich cool, kann ich dich einladen.
Ja, also, ja, finde ich auch legitim. Also ich würde mich auch freuen, wenn mein Date sagen würde, hey, ich würde dich voll gerne einladen.
Ja.
Ich finde die Geste an sich und das anzubieten super nett,
ja,
aber ich würde es niemals erwarten.
Mhm.
Und in den meisten Fällen würde ich es wahrscheinlich auch gar nicht annehmen.
Und das sind dann so Kleinigkeiten, die einfach ja total tief sitzen, die man aber vielleicht einfach mal überdenken sollte.
Ja, weil der Mann fühlt sich in dem Moment ja auch gezwungen zu zahlen.
Ja.
Er hat ja auch das Gefühl, er muss diese Leistung jetzt quasi erbringen und ich weiß nicht, ob das so richtig ist.
Das kommt ja auch aus einer Zeit, wo Männer einfach viel, viel mehr verdient haben als
natürlich.
Frauen. Und ja, klar, wenn der Mann dann keine Ahnung, wie viel mehr verdient hat, dass man dann sagt, hey, ich lade dich ein. Aber es sollte eben keine Grundvoraussetzung sein. Also das ist ein total, altertümliches Denken, finde ich.
Ja, voll. Also ich glaube, dieses, wer muss beim ersten Date bezahlen, ist noch relativ harmlos, auch wenn es auch schon nicht richtig ist. Aber ich glaube, das zieht sich durch ganz, ganz viele andere Lebenslagen einfach auch durch. Weil ich hatte es auch schon mit der einen oder anderen Freundin darüber oder Bekannten wahrscheinlich eher, die auch schon von sich selbst dann sagt, dass sie ja eigentlich auf Arschlöcher steht. Und das muss ja schon ein richtiger Mann sein.
Ja.
Und ich finde das so falsch zu sagen, jemand, der ein Arschloch ist, ist ein richtiger Mann.
Ja.
Aber das ist genau das eben. Diese Dominanz zeigen und dieses sich drüber stellen. Und genau das ist eben das, was toxische Männlichkeit auch fördert.
Ja, total.
Aber ja, ich glaube, wie gesagt, also gerade in so Jungsgruppen ist das oft, glaube ich, ein Thema.
Und ich wollte auch noch mal ganz kurz was zum Thema Rassismus sagen, weil da habe ich eine ganz tolle Buchempfehlung für euch. Und zwar das Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten.
Hm, davon habe ich auch schon öfter gehört. Du hast das schon komplett gelesen, richtig?
Ich habe das als Hörbuch gehört,
genau.
Und das gibt's auch auf YouTube umsonst zum Anhören.
Ach,
also
cool.
Könnt ihr da gerne mal reinschauen. Die Autorin Alice Hasters spricht in dem Buch eben über ganz alltägliche Rassismussituationen, die man oft selbst gar nicht als Rassismus einstuft.
Ja, ja, ich glaube auch, dass einem das manchmal nicht so bewusst ist.
Ja.
Weil ich würde uns beide sicherlich als 0,0 rassistisch bezeichnen, aber ich könnte mich jetzt auch nicht davon freisprechen, dass ich vielleicht nicht schon mal irgendwas gesagt habe, was aber vielleicht trotzdem in so eine Richtung ging, ohne es so gemeint zu haben.
Ja. Und genau darüber spricht sie eben, weil sie spricht zum Beispiel auch darüber, warum es rassistisch ist, wenn du jemanden triffst und der zweite Satz, den du sagst, ist, wo kommst du her?
Ja, da regt sich tatsächlich auch eine sehr, sehr gute Freundin von mir des Öfteren drüber auf, weil ihr das auch wirklich schon des Öfteren passiert ist. Also das ist auch keine Ausnahme.
Ja.
Ihr passiert das richtig, richtig häufig, dass sie gefragt wird, woher sie denn kommt oder woher ihre Eltern kommen. Mhm.
Und es ist ja auch oft so, wenn man die Leute dann damit konfrontiert, dass sie sich direkt angegriffen fühlen.
Ja, ja.
Und wie oft fällt der Satz, ja, man darf ja gar nichts mehr sagen.
Ja, ja,
doch,
das
man darf
auch
Sachen
sagen,
die aber eben nicht rassistisch sind.
Ja, ja, eben. Und ich verstehe auch nicht, wie man dann sich angegriffen fühlen kann und sagt, ja, man darf ja gar nichts mehr sagen. Beispielsweise bei so ganz banalen Dingen wie Zigeunerschnitzel oder sonst irgendwas.
Ja.
So, okay, warum musst du das denn unbedingt sagen?
Ja.
Warum musst du das sagen? Was hast du davon?
Ja.
Ich verstehe das einfach nicht. Und da einfach ein bisschen bedachter zu sein,
ja,
und nicht immer auf sein Recht oder auf seine Freiheit zu beharren, sowas zu sagen,
ja,
ich kann das nicht nachvollziehen.
Und einfach mal ein bisschen selbstreflektierter zu sein. Also
ja,
zum Beispiel, als ich das Hörbuch gehört habe, da gab es schon Situationen, wo ich gedacht habe, hundertprozentig habe ich diesen Satz auch mal gesagt oder habe mich mal so verhalten,
ja,
wie du sagst, ohne es böse zu meinen, aber dass ich dann gemerkt habe, okay, das war in dem Moment falsch und jetzt weiß ich es einfach besser.
Ja, also, ja, aber du bist halt auch der Typ Mensch, wenn dich in dem Moment jemand darauf angesprochen hätte und das kritisiert hätte, dann hättest du das halt auch angenommen.
Ja.
Dann hättest du halt direkt gemeint so, oh Gott, so war das gar nicht gemeint, ich wollte gar nicht, dass es in diese Richtung geht. Aber es gibt ja dann wirklich Menschen, die dann genervt stöhnen,
ja,
und sagen, boah, ich darf ja gar nichts mehr,
ja,
sagen. Eure Generation fühlt sich auch von allem angegriffen.
Ja, genau.
So, ja.
Diesen Spruch kann ich nicht mehr hören,
ja, ich auch
wirklich.
Nicht. Ich auch nicht. Aber ich finde, das ist auch in ganz vielen Bereichen so.
Ja.
Also nicht nur was Rassismus angeht, auch was Sexismus angeht,
ja,
und
total,
ganz viele andere Bereiche.
Ja, ja.
Ja, es gibt da teilweise schon Menschen, die da sehr festgefahren sind.
Ja, weil sie sich dann halt selbst ja einfach so angegriffen fühlen, weil sie es schon immer so gemacht haben. Und
ja,
dann,
genau, das haben wir doch schon immer so gemacht.
Ja,
ja.
Aber nur weil man es schon immer so gemacht hat, heißt es eben nicht, dass es gut ist.
Nein,
also,
es gibt ganz, ganz viele Sachen, die früher so gemacht wurden, wo wir heilfroh sein können, dass das jetzt nicht mehr der,
ja,
Fall
absolut
ist.
Ja, absolut. Also ich kann euch dieses Buch wirklich nur wärmstens empfehlen. Also wie gesagt, auf YouTube könnt ihr euch das kostenlos anhören. Also schaut da unbedingt mal vorbei. Ich kann euch den Link auch gerne in die Shownotes noch reinpacken.
Ja, voll gerne. Ich glaube, ich werde da auf jeden Fall auch mal,
ja,
reinhören.
Wir sind sehr, sehr gespannt auf eure Meinungen. Erstens zu dem Fall und dann zweitens natürlich auch zu den Themen, die wir jetzt gerade noch besprochen haben.
Ja, also wenn ihr Erfahrungen zum Thema toxische Männlichkeit gemacht habt oder eben zu dem Thema Rassismus, eigene Erfahrungen oder eben Erfahrungen, die ihr von Freunden oder Freundinnen mitbekommen habt, dann lasst uns das gerne mal wissen.
Ja.
Und wenn euch das recht ist, dann würden wir da gerne die ein oder andere Erfahrung von euch, natürlich anonym, wenn gewünscht, auch in unserer Story teilen und da gerne nochmal mit dem einen oder anderen ins Gespräch gehen, uns darüber austauschen, weil wir müssen ja auch ganz klar sagen, Laura und ich haben gerade, was das Thema Rassismus angeht, nicht so viele eigene Erfahrungen gemacht, beziehungsweise gar keine.
Ja.
Muss man einfach ganz ehrlich so sagen. Und mich,
ja,
würde das schon mal interessieren, was ihr uns da so zu erzählen habt und in welchen Momenten und Alltagssituationen ihr da teilweise auch einfach schlechte Erfahrungen gemacht habt.
Ja, und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, weil ganz viele weiße Leute ja meinen, sie können sich dann so über Rassismus,
ja,
äußern, obwohl sie ja eben nicht wissen können, wie sich das überhaupt richtig anfühlt,
ja,
oder
kann
noch
man
nie
auch nicht
eine Situation eben hatten. Woher soll man das dann,
ja,
wissen? Und
genau.
Genau deswegen ist es aber so wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und
total
sich da selbst einfach aufzuklären.
Ja, ich glaube, oftmals denkt man auch als privilegierte Person, sage ich mal, in dem Moment,
ja,
ah ja, so schlimm ist das doch nicht, ah, das war doch nicht so gemeint, ach, nimm das doch nicht so ernst.
Ja.
Aber ich glaube, wenn du öfter mit dem Thema Rassismus konfrontiert wirst, dann ist das einfach schon nochmal was ganz, ganz anderes.
Ja, ja,
und
absolut.
Wir können uns da gar nicht reinversetzen.
Überhaupt nicht. Und deswegen fand ich das Buch einfach super hilfreich.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Also aktuell können wir ja nur übers Telefon miteinander kommunizieren, Sarah. Also wir nehmen ja selbst die Podcast-Folgen und so weiter auf, während wir miteinander am Telefon sprechen. Und gerade deswegen bin ich ja froh, meine Telefonierabneigung zumindest bei dir abgelegt zu haben.
Ja, also ich muss ja sagen, dass ich darüber auch sehr, sehr froh bin, weil ansonsten hätten wir momentan ein klitzekleines Problemchen. Aber wie heftig auch, dass wir trotz einer Entfernung von knapp 14.000 Kilometern so einfach miteinander sprechen können. Dafür braucht man aber natürlich einen guten Mobilfunkvertrag mit ausreichend Datenvolumen, denn wir beide telefonieren ja immer nur über WhatsApp.
Yes, ohne geht das aktuell gar nicht. Und hier kommt unser heutiger Werbepartner Simon Mobile ins Spiel. Denn Simon bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile aber normalerweise 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat.
Und zwischen diesen Optionen, also den 12, 17 und 27 GB, könnt ihr monatlich wechseln, denn ja, manchmal gibt es ja auch Monate, in denen man deutlich weniger Datenvolumen benötigt als in anderen. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Vorteile. Der nächste Punkt, für mich ganz wichtig, ihr könnt monatlich kündigen und somit verpasst ihr keine lange Kündigungsfrist.
Und ansonsten habt ihr noch die Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G und ganz wichtig, eine All-Net-Flat und Wi-Fi-Calling. Und warum das so wichtig ist, darüber haben wir ja vorhin schon mal gesprochen.
Essentiell auf jeden Fall. Und hier NeukundInnen aufgepasst, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code DARK2, also DARK groß geschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt.
Und wer kann das nicht gebrauchen? Das Angebot gilt bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr auf simon.link/eyesinthedark und wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Und um die ganze Folge am Ende noch abzurunden, haben wir wie immer unsere Rubrik Gänsehaut to go. Und da haben wir heute eine sehr, sehr gruselige Geschichte zugesendet bekommen. Die heutige Geschichte kommt von der lieben Barbara aus München. Liebe Grüße an dich. Liebe Laura und liebe Sarah. Ich bin so froh, dass ich durch Zufall eure Podcasts entdeckt habe, weil sie sind wirklich mega spannend. Ihr macht das echt ganz toll. Als ihr am Ende von paranormalen Ereignissen gesprochen habt, ist mir sofort wieder eine Begebenheit eingefallen, die meine Eltern vor meiner Geburt erlebt haben. Ich selbst war demnach nicht dabei, als es passierte, aber es ist definitiv eine wahre Geschichte, die so passiert ist. Meine Eltern waren mit meinem Bruder und meiner Schwester, welche zu dem Zeitpunkt 2 und 4 Jahre alt waren, und mit einem Wohnwagen auf gerader, ruhiger Strecke auf der Autobahn unterwegs. Auf dem Weg zu meiner Oma. Sie sind ganz ruhig entlang gefahren, in gleichmäßiger Geschwindigkeit, und plötzlich hören sie einen riesigen Krach und Lärm, der aus dem Wohnwagen zu kommen schien. Daraufhin fuhren sie zu einer Autobahnraststätte, um nachzusehen, was passiert ist. Im Wohnwagen war sämtliches Geschirr, welches sicher verstaut gewesen war, aus den Schränken rausgeflogen und auch alles an Besteck. Im ganzen Wohnwagen herrschte ein Riesenchaos und vieles war kaputt gegangen, obwohl die ganze Fahrt ruhig verlaufen war und alles gesichert worden war. Alles, wirklich alles, war aus sämtlichen Schränken herausgeflogen. Meine Eltern mussten sich daraufhin ans Aufräumen machen, wodurch sie erst mit einer großen Verspätung am Haus meiner Großmutter ankamen. Dort angekommen, kam ihnen mein Onkel entgegen, der erst ein paar Minuten zuvor eingetroffen war und sagte: "Lass die Kinder im Auto. Die Oma ist auf der Toilette verstorben und es ist ein grauenvoller Anblick." Später hat sich dann herausgestellt, dass meine Oma genau zu dem Zeitpunkt gestorben war, als das Geschirr im Wohnwagen durcheinander geflogen ist. Und wenn dies nicht passiert wäre, dann wären meine Geschwister zuerst in das Haus gestürmt, um die Oma zu suchen, weil der Onkel zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da gewesen wäre. Ich glaube, dass meine Oma verhindern wollte, dass ihre Enkelkinder sie so vorfinden. Normalerweise glaube ich nicht an Geister. Aber was dieses Ereignis angeht, gibt es für mich keine andere logische Erklärung.
Boah, krass, ich habe eben schon direkt wieder Gänsehaut bekommen.
Also ich finde die Story auch sehr, sehr krass. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das einfach eine Art der Oma war, zu verhindern, dass die Kids als erstes ankommen.
Ich glaube da auch ganz fest dran.
Also ich bin mir bei sowas sehr, sehr sicher, dass das irgendwie möglich ist.
Ja, ich auch.
Und falls ihr ansonsten noch weitere Gänsehaut-to-go-Stories für uns habt, gerne immer her damit. Wir können nie genug davon bekommen.
Ihr könnt uns die Geschichten sehr gerne bei Instagram zuschicken, bei eyesinthedark.podcast oder per Mail an eyesinthedark.derpodcast@gmail.com. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi.
Nochmal. Er fängt dann... dass sie studieren können, was sie möchten und danach auch einen Beruf ausüben können.
Ja, Leute, also ihr sollt schon den Beruf ausüben, den ihr wollt.
Kenny van Minsel, der ehemalige Präsident der... Doch, mach mal.
Doch?
Washi.
Washi.
Carwash. Carwash. Carwash.
Die ist so richtig so... Hä? Ist doch gar kein Carwash.
Ist doch Kleidungswash.
Diese Veranstaltungen finden regelmäßig im Raum Albatross statt. Diese Veranstaltung.
Oh, ich habe mich voll erschrocken irgendwie.
Sander wird von ihnen immer wieder mit dem N-Wort beschimpft und als Alex sagt, ja, sie sollen den Raum. Nein! Oh! Gleich, ich hab's gleich, sorry. Studenten. Es sichert ungleiche Machtstrukturen in institutionalisiert. Mhm. Geht doch. Es sichert ungleiche Machtstrukturen und institutionalisiert. Mhm. Es sichert institutionalisiert. Guckst du, kann ich's doch.
Mhm, du kannst es.
Yo, let's go.
You go, girl. Es sichert ungleiche Es sichert ungleiche Machtstrukturen und ich werde dann so nervös und
institutionalisiert.
Das, ich kann es wirklich
institutionalisiert.
Eigentlich.
Institutionalisiert. Okay.
Mhm. Es sichert ungleiche Machtstrukturen und
oder?
Gibt es da ein anderes Wort dafür?
Institutionalisiert.
Kann ich einfach ein anderes Wort sagen?
Institutionalisiert, oder?
Ja, genau.
Institutionalisiert. Mhm.
Er sichert.
Ungleiche Machtstrukturen und
institutionalisiert.
Ja.
Ich weiß nicht, warum ich das dann so sagen kann und im Satz dann nicht. Da kommt wahrscheinlich die Panik so. Mein Kopf, der mir sagt, du sagst eh falsch, Laura, brauchst gar nicht zu probieren. Institutionalisiert. Es sichert ungleiche Machtstrukturen und Ich verstehe das nicht.
Du machst dann immer direkt Institut. Warum machst du das? Warum tust du das?
Institutionalisiert. Okay, ich will das schaffen, Mann. Mann. Es sichert ungleiche Machtstrukturen und institutionalisiert.
2001 Tschüssi.